Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Ja, ganz herzlich willkommen zum Persönlich an dem verschneiten Ostersonntag, einmal hier am Bodensee. Wir sind in der Märthalle Alterei, ein ganz spezielles Gebäude. Darüber reden wir sicher noch. So viel für den Moment. Es ist sehr ein farbiges Gebäude. Meine Gäste heute sind Esther Dobler. Sie ist Bäuerin, lebt mit ihrer Familie in Thal. Esther Dobler hat eine ganz grosse Leidenschaft und das ist Singen. Sie ist seit 20 Jahren Präsidentin eines Trachtenchor. Dann ist der Herbert Lindemann bei uns. Ohne ihn gibt es das Haus, wo wir jetzt hier drin sitzen, nicht. Der Herbert Lindemann ist von Haus aus Versicherungsvertreter und Kunsthändler. Er ist geheiratet und lebt in Alterei. Ganz schön, dass Sie da sind. Ja, es ist wirklich ganz ein farbiges Haus, wo wir da drin sitzen. Es sieht von außen ein bisschen aus wie ein Märli-Schloss. Es hat so goldige Kuppeln. Für alle, die sich dafür interessieren, wir haben auf drs1.ch auch ein paar Bilder aufgeschaltet, wo man das Gebäude ein bisschen genauer anschauen kann. Mich würde es interessieren, jetzt auch da innen, Esther Dobler, was gefällt Ihnen jetzt persönlich am besten in diesem Haus?
Eigentlich Farbigkeit, also Fröhlichkeit, die es ausstrahlt. Und ja, das Haus hat keine Ecken und Kanten, das ist alles rund. Und ja, das ist eigentlich das, was mir auch im Leben gefällt, wenn es rund läuft.
Herbert Lindemann, Sie kennen ja das Gebäude wahrscheinlich am besten von allen. Gibt es etwas, was Ihnen am besten gefällt, obwohl Sie natürlich alles sehr gut kennen?
Also mir haben immer die Konstruktion der Säulen sehr imponiert, weil die Säulen sind nicht auf der Töpferscheibe gemacht worden, sondern von Hand. Mhm. Und ich das anschaue, wie das gemacht wird, wie die Angestellten, die Damen, die Säulen formen und vor allem hat der Hundertwasser eine Farbe gebracht, die Säule hineingebracht, die bis jetzt eigentlich noch keinem gelungen ist, im Ton solche Farben anzubringen. Und das hat mir immer sehr gut gefallen, wie die Säulen so farbig rausgekommen sind.
Vor 10 Jahren ist die Märthalle Alterei aufgegangen und Sie haben die Idee für das Gebäude auf einer Reise in Südafrika. Warum geht dort?
Also ich war in Südafrika mit meiner Frau und dort habe ich eine Markthalle gesehen, wo Gemüse und Zeug verkauft ist, wo gleichzeitig eben auch Kunst hatte. Und da habe ich gefunden, wir haben hier den Boden gehabt, man könnte doch hier auch so eine Markthalle bauen, wo die Bauern ihre Produkte bringen und wo man gleichzeitig Kunst präsentieren und verkaufen können. Da ist die Idee entstanden und ich habe dann ein Gebäude gezeichnet, komischerweise mit so Türmen und Zeugen, so ein Fantasie. Und dann ist plötzlich in der Zeitung gestanden, baut 100 Wasser in Staat eine Markthalle. Da hatte ich gar noch nicht die Idee gehabt. Aber dann habe ich gedacht, ja, ich kenne ja den 100 Wasser, man könnte mal fragen. Und ich bin mit auf Wien gegangen und habe gefragt, ob er nicht das würde konzeptieren. Und da ist es losgegangen, hat die wunderbare Halle gezeichnet. Und das war dann die Grundidee gewesen zum Bau dieser Halle.
Der Friedensreich, 100 Wasser, über den österreichischen Künstler. Warum gerade der? Was hat Sie an dem besonders interessiert oder fasziniert?
Ich habe immer die farbige Kunst, die habe ich kennengelernt, schon vor 20 Jahren, als er noch nicht so gut bekannt war, oder 30. Die habe ich immer bewundert. Ich habe in meinem Leben immer die Versicherungsagentur plus Kunst gemacht. Und fasziniert hat mich der 100 Wasser und der Rolf Knie. Als Rolf Knie im 86 angefangen hat, Kunst zu machen, hat mir einfach das wahnsinnig gefallen. Ich habe mich eigentlich ein bisschen einseitig auf Kunst konzentriert und habe nur 3 Künstler vertreten. Unter anderem der Harald Nägeli, der Sprayer von Zürich. Und 100 Wasser ist einfach die Farbe gebracht, die mich immer fasziniert hat.
Aber ich weiss nicht, Esther Dobler, wo man das dann so gehört hat. Jetzt da in diesem Alterei steht, kommt eine Märthalle, die ein bisschen aussieht wie ein Märli-Schloss mit eben goldigen Kuppeln. Also, was hat man denn da so geredet im Dorf?
Ja, es spinnt ein bisschen. Ich bin selber einmal zu Wien, habe das 100 Wasserhaus auch besucht. Habe auch gesehen, was er gemacht hat. Und viele Leute haben einfach immer gesagt, ja, es ist falsch Gebühr am falschen Ort. Und weiss ich, es ist einfach ein Farbtupfer da in dem mittlerweile Industriegebiet, wo wir ringelum haben. Es bleibt ein Farbtupfer und vielleicht muss es jetzt genau da sein.
Es war ja nicht ganz problemlos, dieser Bau, Herbert Lindemader. Also, das ist nicht einfach so zack, bumm gegangen, sondern es hat immer wieder Hindernisse gegeben, die sie müssen überwinden mussten.
Also ich meine, die Hindernisse vom Bauen her waren gar nie gewesen. Die Gemeinde, der Kanton, alles hat mich sofort unterstützt und hat gesagt, ja, das ist ja wunderbar, wie wir das in das Industriegebiet machen. Und dann, als ich es dem 100-Wasser gezeigt habe, was rundum ist, ich habe alles fotografiert, da sagt er, ja, das ist genau das Richtige, dass man zeigt, wie können wir bauen mit Farben, mit runden Formen. Rundum war alles grau. Und er sagt ja, dass das ja furchtbar ist, dass man einfach immer nur graue Sachen, graue Fabriken, nie Farbe drin hineinbringt. Ihm hat das gefallen. Hindernisse von der Behörde hatte ich nie gehabt. Das ist immer wunderbar gegangen. Man hat so allem, man hat ihm die Freiheit gegeben, das war auch eine Bedingung von ihm, dass nichts kritisiert wird, was die Form anbelangt. Und das bin ich vom Kanton und von der Gemeinde immer voll unterstützt gewesen.
Aber beim Bauen ist nicht alles, sage ich jetzt, so ganz einfach gewesen. Weil, also reden wir mal ein bisschen konkret über zum Beispiel die Säulen oder die Kuppeln. Also da hat es ja doch Sachen gegeben, wo schwierig gewesen sind zum Umsetzen.
Wisst ihr, es ist einfach so gewesen, wenn ich nicht weiter gewusst habe, oder alle die Mithelfer, wo wir da bauen haben, hat man das Material mal gekauft und abgeleitet, dann bin ich wieder zum 100-Wasser und habe gesagt, ja, wie machen wir denn die Säulen, wie bauen wir da auf? Und da hat, muss ich schon sagen, hat er dann auch nicht genau Bescheid gewusst. Er war wohl ein Künstler gewesen, aber zum Beispiel gerade die Säule, die man gesagt hat, die man in Paris geholt hat, vom Place Champs-Élysées, die hat man dann verschnitten gebracht, halbiert, rundherum sind Stahlstützen, das sind alles tragende Säulen. Und ich habe dann lange nicht herausgefunden, wie man die anmachen. Das sind natürlich, ich sage jetzt nicht bloß eine Schwierigkeit gegeben, das sind Dutzende Schwierigkeiten gewesen. Und manchmal hat ein Lehrling, der dann da die Hallen angeschaut hat, oder man hat eine Führung gemacht, hat plötzlich eine Idee gehabt, wie man das und das lösen könnte. Und das ist von vielen Leuten einfach entstanden, oder die Flaschenwand aufgebaut. Da haben wir nicht gewusst, wie. Und der 100-Wasser, wenn ich gefragt habe, wie haben Sie das gemacht, und sagte, ja, das müssen Sie selber herausfinden. Ihr klugen Schweizer werdet eine Lösung finden. Ne? Und so haben wir dann Lösungen gefunden. Ich weiss, bei diesen Säulen, die da wunderbar dran sind, die sind da hingelegen, ein Monat, zwei Monate. Man hat gemeint, man mache Ring drumherum und dann so festmachen, wo plötzlich so ein Lehrling von einem, wo die Halle besichtigt, sagt, ja, da kann man doch kleben mit Araldit. Mhm. Und da haben die ja Araldit, Stangen zusammenkleben.
Das also, kann nicht gehen.
Das kann nicht gehen. Ich habe in der Firma Araldit angerufen. Die sind sofort gekommen. Und ein Spezialist kann sagen, mal, das geht gut, sie müssen nur hier anstreichen, wir geben ihnen alles dazu. Und zack, sind die Dinge gestanden.
Und es hebt einmal noch bis
ja,
heute.
Ja, sicher, also. Da geht nicht mehr auseinander.
Aber etwas, wo wir natürlich noch darüber reden müssen, die Säulen sind einmal die Säulen, aber dann hat es ja noch die Kacheln, die farbigen Kacheln, die den typischen 100-Wasser-Look gibt, ja, am Schluss. Das haben alles Leute vom Dorf geholfen, ja, machen.
Ja. Wissen Sie, es war ja nicht da, dass ich das jetzt selber machen konnte. Sondern ich habe am Schluss 120 freiwillige Mitarbeiter gehabt. Zum Beispiel das Vergolden haben wir gelernt. Ich war in Dresden, habe geschaut, wie man vergoldet. Das haben die Frauen gemacht. Bei dem Vergolden muss man ja ganz sorgfältig arbeiten können, das Vieh hinzutun. Und allgemein, das wäre nicht entstanden, wenn nicht so viele Leute, Schulen, Turmverein, alles mögliche Leute.
Politikerinnen sind da.
Politikerinnen sind da gewesen, die mitgeholfen haben. Ich hätte ja da gar nicht mehr zahlen können. Man hat zwar von jedem etwas bekommen und sie gesagt, gut, ich mache das Fenster, haben wir abgemacht, 500 Franken. Aber da haben sie wochenweise daran geschafft. Es ist ja jedes Blättchen einzeln geschnitten, einzeln verlegt, jeder Abstand verschieden. Der 100-Wasser hat wohl das Konzept gezeigt, aber wenn ich mal ein Blättchen lege, von der Art, hat gesagt, du wirst da machen, hat er angefangen draussen und hat mal so ein bisschen verleiht Nach einer Weile habe ich gesagt, du, lass, der Abstand ist ja gleich, du musst Blätter ein bisschen verbrechen, du musst es verschneiden, du musst eins schneiden. Hat der Temp verworfen und gesagt, du, das kann ich nicht. Und ich wieder am 100 Wasser angelötet und gesagt, der Fliesenleger will das nicht machen. Und sagte, nein, nein, das geht nicht. Sie müssen lauter Leute nehmen, die einfach neben da kommen und schauen, fragen, ob sie mithelfen würden. Er hat gesagt, jeder Mensch, der das noch nie gemacht hat, muss ihm nur erklären, der Fliesenleger soll erklären, was für Material, wie man schneidet und so weiter. Jeder Mensch, der nicht muss nach Zeit arbeiten, nach Geld muss schauen muss, einfach kann sein, wird zum Künstler. Und das hat sich dann da innen bewahrheitet. Es sind alle sehr begeistert gewesen und haben schon nach dem Konzept 100 Wasser das dann so gestaltet.
Esther Dobler, sind Sie ja da am Plättlichleben gewesen und haben mitgeholfen?
Eben nicht. Aber das ist genau das, ich wäre viel zu genau gewesen, wahrscheinlich. Und ich bin sicher da im Bienenhaus gewesen, oder am Heuen oder im Rebberg. Irgendetwas anderes auf jeden Fall. Das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe zwar Baufortschritt gesehen und verfolgt. Auch gesehen, wenn es nicht weitergegangen ist. Aber ich habe da nie mitgearbeitet. Leider.
Es hat ja, eben wie gesagt, es ist lang gegangen, bis das Gebäude dann wirklich am Schluss so dagestanden ist. Und Ihr Sohn hat, glaube ich, dann irgendwann einmal zu Ihnen gesagt, es wäre, glaube ich, einfacher gewesen, einfach Herdöpfel zu pflanzen auf dem Land.
Das hat er dann wirklich gesagt. Wir hatten ja dann einfach Finanzierungsschwierigkeiten. Wir hatten das Land, wir hatten ein bisschen Geld aus dem Kunsthandel. Und das wollte ich investieren. Aber man hätte natürlich auch einen Bankkredit gebraucht. Und das war ja eigentlich so beschlossen gewesen, dass die Bank so und so viel übernimmt. Und denen, wo man das vorgestellt hat, das Modell, haben alle noch begeistert ja gesagt. Und während dem Bauen hat man einfach das Gefühl gehabt, das sei nicht realisierbar. Und ich selber habe einfach fest daran geglaubt, das ist realisierbar und habe immer fröhlich weitergemacht. Ich denke ja nur, wenn mal eine Bank Nein sagt, ist das nicht so schlimm. Die nächste wird dann das schon noch finanzieren und der Rest vom Geld wird dann noch kommen. Darum sind eben Esther die Pause entstanden, weil ich nachher plötzlich gemerkt habe, dass wir 10 Banken absägen und plötzlich fehlte eine Million. Und dem bin ich schon ein bisschen schleudern gekommen. Aber durch die Mithilfe der ganzen Bevölkerung, durch die Sponsoren, wir haben dann die Säulen verkauft. Wir haben jede Säule haben wir verkauft für 5'000 Franken. Die sind nicht mehr, die gehören den Sponsoren. Sie sind unten angeschrieben, wem sie gehört. Und ist dann Geld reingekommen. Und dann habe ich natürlich mich aushöhlen. Also ich habe dann alles, was ich hatte, verkauft, alles zu Geld gemacht. Gewisse Sachen haben mir wehtun. Das Wohnmobil haben sie letztes verkauft, hat mir sehr weh getan. Aber so ist dann das Geld gekommen. Dann musste ich ein Einfamilienhaus belasten. Ich war dann 65, die Lebensversicherung sind gekommen. Ist dann einfach alles da reingeflossen.
Aber das nimmt mir schon ein Wunder. Also eben, da haben sie alles verkauft. Eben, sie haben das Wohnmobil, das ihnen lieb und teuer ist, verkauft, Autos verkauft, alles.
Ja.
Wie ist denn das, wenn man plötzlich eigentlich, wie sage ich, vermögend war, also lebt gut und hat keine finanziellen Probleme. Und plötzlich muss man fast das letzte Hemd geben für ein Projekt, das einem am Herzen liegt.
Also, wie ist das? Da ist aber in der Zeitung gestanden, gibt Lindemann das letzte Hemd. Und das habe ich dann auch gemacht, effektiv. Ich bin zum Händler geworden von unserem gesamten Zeug, das wir haben. Aber man tut sich wie befreien. Das ist ein ganz komisches Gefühl, weil man keinen Feldstecher hat, weil man nicht eine teure Filmkamera hat. Einfach alles, was rumgelegen ist oder nicht rumgelegen oder was ich gekauft habe. Mal. Und auch das Auto, das ist mir plötzlich alles egal geworden. Man fühlt sich erleichtert. Man fühlt sich wohl. Die Frau hätte Schmuck müssen geben.
Was hat Ihre Frau gesagt? Also ich meine, da haben Sie also alles verkauft rundum, oder? Und Sie sagen, Sie hätten sich befreit gefühlt, aber hat sich Ihre Frau auch befreit gefühlt?
Mal, sie hat da immer mitgemacht. Hat mir nie Vorwürfe gemacht. Sie hat mich immer unterstützt und hat auch geschaut, dass es mir wohl ist dabei. Also sagen wir, ich hatte keinen Stress während der Bauerei. Ich konnte mich immer wohlfühlen, weil wir zu Hause keinen Stress hatten. Und wenn, also muss ich sagen, wenn halt wieder etwas fort ist, ein schönes Bild an der Wand, ich hatte wunderschöne Tängeli-Bilder, die sind dann sehr wertvoll gewesen. Ich bin dann zum Bayerlauf Basel, da gefragt, was ist das Bild? Und wenn er sagt, ja, das ist ja 120'000, eine wunderschöne grosse, die habe ich, weiss nicht, wie ich mal die gekauft habe. Wisst ihr, das, gut, die Tängeli-Bilder, die reuen mich. Die hätte ich gerne. Die wollte ich ein Kind vererben. Die sind jetzt halt fort. Und so ist halt alles dann weg. Aber durch die Unterstützung von meiner Frau, dass sie das mitgemacht hat, ne, habe ich gar keine Frage gehabt. Ich dachte, ja, irgendwie leben wir weiter. Wenn so sei, von einem Häuschen belastet, wie fragt. Aber was soll's? Der Zins ist schon so schön abgegangen, ne? Das ist auch nicht mehr so schlimm. Wir können nicht leben.
Herr Dobel, was bedeutet Ihnen materielle Sicherheit?
Ja, jetzt gerade überlegt, eigentlich ist es uns ja gleich gegangen, oder? Wir haben den Bauerngewerbe übernommen, fast 30 Jahre gebaut und haben es nachher, wo wir dann anfangen, so ein bisschen breiter hätten hocken können, zum Ertragswert an Sohn und Familie übergeben. Und da haben wir auch mit einem zweiten Betrieb gehabt, vom Großvater von meinem Mann, mit dem Rebberg. Da haben wir einen jüngsten Sohn verkauft. Und da ist eigentlich ein Jahr wenig zurückgeblieben, einfach noch ein bisschen Notpatzen. Und sonst, aber es ist, wie er sagt, ist sehr ring. Neunte ist eine rübige Sache.
Sie sind ja in Toggenburg aufgewachsen, auf einem Bauernhof, in einer sehr grossen Familie. Sie haben 9 Geschwister. Und Sie haben mir erzählt, Sie seien sehr bescheiden aufgewachsen. Sie haben das aber selber eigentlich gar nicht so empfunden. Aber es sind nicht allen Geschwister die gleich gegangen.
Ja, also das Mythos von der Grossfamilie, dass alle glücklich sind, weil wir 10 Kinder sind und immer Spielkollegen hat, das stimmt nicht ganz. Es empfinden nie alle gleich. Ich habe gefunden, eine wunderbare Jugend gehabt. Wir sind fast im Wald aufgewachsen, zwischen Degersheim und Mogelsberg. Und ich kann mich erinnern, als ich so ein junges Mädchen war, wenn ich einmal so vom Wolfensberg gegen unser Haus runter bin, habe ich einmal gedacht, schöner kann es nie sein auf der Welt, als da. Ja, und dann habe ich auf die Alp geheiratet, dann habe ich das Gefühl gehabt, schöner als da kann es auch nie sein. ich bin sehr gern daheim gewesen, ich habe es gut gefunden, aber eben, es haben nicht alle Geschwister die gleich empfunden. Die einen haben eher das Gefühl gehabt, ja, so arm wird es dann nie mehr sein. Und mich hat das nicht berührt eigentlich. Ich habe es gefunden, solange es immer genug zu essen gegeben hat, das ist mir das Wichtigste.
Sie wollten immer schon Bäuerin werden, sind eben selber auch schon auf einem Bauernhof aufgewachsen. Hat das mit dem zu tun gehabt, dass Sie einfach das so toll gefunden haben und dass Ihnen das so entsprochen hat?
Ja, ich weiss nicht. Ich konnte früher melken, konnte Traktor fahren, bin dann vielleicht durch da vom Vater auch ein bisschen mehr geliebt worden. Ich weiss es ja nicht. Ich habe es nicht so empfunden, habe es einfach schön empfunden. Und dass ich immer bauern will, ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, ich hatte keine Zeit. Ich habe die Haushalte gemacht. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und mit 20 habe ich geheiratet. Ich hatte gar keine Zeit zum Studieren. Und dann habe ich dann die Ausbildung zur Bäuerin gemacht, als ich schon geheiratet war. Da hatte ich die Gelegenheit in Kusterhof, die Ausbildung noch nachholen, wenn noch gefehlt hat. Und schlussendlich abgeschlossen mit der eidgenössisch diplomierter Bäuerin. Hat es hier noch geheissen. Und mir war einfach wohl. Gewesen. Und ich habe immer gern gebaut, auch eben dann auf unserem Bauernhof. Ich war ein bisschen das Bondag zu meinem Mann. Er hat immer so ein bisschen das Gefühl, ich habe ein bisschen reingeschupft. Und ich wollte.
Aber es musste ein Bauer sein. Also das war Ihnen schon noch wichtig, im Bauern zu heiraten.
Also ich weiss, wenn man sich verliebt, fragt man gar nicht zuerst, was bist du denn? Hat sich dann halt so herausgestellt. Es war so Klapp-Tatsch. Wir sind vom Frühling an, von der Landsgemeinde an, miteinander gegangen, im 70. Dort haben, obwohl wir Land schon gesehen haben früher, aber sind von denen an miteinander gegangen. Und an der Weihnacht musste ich meiner zukünftigen Schwiegermutter müssen beichten, dass wir verloben wollten, weil wir dann heiraten sollten. Obwohl wir nicht müssen. Wir hätten gut noch 6 Wochen warten können. Und dann vergesse ich nie mehr, habe ich gesagt zu meiner Schwiegermutter oder zukünftigen, eben ja, wir würden uns gerne verloben. Und sie war am Lismen und dann hat sie da so Brille. Ab und zu hat sie gesagt, so, dann weiss man jetzt, wer dann war der Mast nicht vergeben für die Karre.
Was also das Sagen von der Schwiegermutter? Herr Lindemann, wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
Sie hat meine Frau kennengelernt beim Skifahren. Sie war eine fanatische Skifahrerin in der Valuga oben. Vorher haben wir verlaufen. Und sie war auch in der Valuga heute. Und dort habe ich sie eigentlich kennengelernt. Und ich werde nach der Lehre, ich habe die kaufmännische Versicherungslehre gemacht, bin ich sehr viel noch in der Welt herumgereist, aber habe mich immer wieder an Marianne erinnert. Gell? So ist dann das auch entstanden.
Bei Ihnen ist ja Ihre Berufswahl hat auch eine spezielle Geschichte. Sie wollten Versicherungsvertreter werden, weil Ihnen das Auto von diesen Männern, die diesen Beruf haben, so wahnsinnig imponiert hat.
Ich bin zu Oschach aufgewachsen, an der Mitteldoppelstrasse. Und da hat es natürlich so im ich bin Jahrgang 36, hat es noch nicht viel Auto gehabt. Unsere Straße war noch eine Kiesstrasse, da ist noch ein Spritzenwagen gekommen. Und dann ist immer ein Versicherungsvertreter gekommen von der Basler, der hat so Märkli abgeschnitten. Und dann haben meine Eltern müssen 5 Lieber zahlen. Und der ist mit dem Auto gekommen. Und dann habe ich als junger Bursche gesagt, diesen Beruf will ich auch, ich will auch ein Auto. Und habe dann auch wirklich aufgrund von dem mich immer auf das konzentriert. Ne? Habe ich dann schulerisch nachher ein Problem gehabt, dass ich die Sekundarschule machen musste, dass ich den KV auch machen konnte, weil ich da noch ein bisschen einfach ein bisschen hinten angesehen bin. Aber ich habe es schlussendlich geschafft. Und das war die Ursache gewesen. Und ich habe es nie bereut. Ich war wahnsinnig gerne Versicherungsagent gewesen. Ich hatte dann ja auch eine ziemlich grosse Agentur gehabt und habe mich auch diesbezüglich fest ausgebildet. Als Versicherungsagent muss man ja wirklich einfach alles wissen. Das ist die Voraussetzung, dass man Abschluss macht. So bin ich dazugekommen.
Und wie war es mit dem Auto?
Oh, ich hatte sehr gleich mal einen grossen Amerikaner. Ich hatte einen Amerikaner gefahren. Trotzdem hat immer gemeint hat, ja, das passt nicht so zu einem Versicherungsagent. Da habe ich halt einfach die grössten Wege gefahren. So, in Zürich habe ich mal einen Buick Lösaber gekauft. Das war das grösste Guppe. Und an dem habe ich Freude gehabt. Das hat mich dann auch immer jeden Tag gefreut, wenn ich zu einem Kunden bin. Ich hatte ein ziemlich strenges Programm gehabt. 8 Uhr aufstehen, bis zur Arbeit arbeiten, in den Restaurant gehen, fertig, Schluss. Und dann hat man auch als Versicherungsagent Erfolg. Man muss einfach konsequent durcharbeiten. Und so habe ich immer schöne, grosse Autos gefahren. Bis ich nicht gemacht habe, die Autos. Da habe ich
eben, die sind jetzt alle eigentlich draufgegangen und heute fahren sie mit einem VW-Bus.
Ja. Ein schöner Bus, wo ich aber drin schlafen kann. Da habe ich erst später entdeckt, dass ich also auch ganz toll einen Wagen habe, wo man kann eben sein kann, an Kunstausstellung auf Stuttgart, an einer Auktion und gar kein vor dem Gebäude in den Bus sitzen und schlafen. Das Wohnmobil habe ich auch verkaufen. Aber in meinem Bus habe ich ein Bett. Das ist schön.
Als Ersatz.
Als Ersatz. Und dann nicht in ein teures Hotel. Oh, es geht gut.
Wie ist das eigentlich jetzt als Versicherungsvertreter? Die Versicherungen sind ja eine Art ein Geschäft mit der Angst, oder? Also die Leute haben ja Angst, was alles passieren könnte. Ein Haus könnte abbrennen, es könnte eine Überschwemmung geben und so weiter. Und man geht ja dann immer zu den Leuten heim und redet mit den Leuten. Wie ist das? Was haben Sie da für Geschichten erfahren? Also ich nehme an, da erfahrt man wahnsinnig viel von den Leuten.
Es ist so, wenn man will, Versicherungsvertreter sein, dann erfahrt man ja sehr viele Sachen. Wie sie sind Geschichten, Zahlen, wie gross ist der Haushalt, wie gross ist das Vermögen. Und da muss man ganz klar sein, das habe ich so gemacht, sobald ich bei einem Kunden raus bin, habe ich alles sofort nicht mehr gewusst. Ich habe wieder Zahlen gewusst, ich habe nicht mehr gewusst, wie die Vermögensverhältnisse sind. Das ist bei mir einfach gerade sofort abgeschaltet worden. Das war mal eine wichtige Sache, dass ich das, was er mir erzählt, sofort vergesse. Denn wenn man will, ein Versicherungsvertreter sein, dann darf man nie eine Indiskretion oder etwas rauslassen und sagen, ja, ich habe mit dem jetzt einen Hausrat versichert von 500.000 oder ich habe mit dem eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und über das habe ich immer geschwiegen. Und darum kann ich Ihnen eigentlich jetzt gar nicht sagen, was ein spezielles Erlebnis war. Denn ich habe mich darauf trainiert, dass ich nicht einmal gegenüber meiner Frau gesagt habe, ich habe heute bei dem einen Hausrat versichert für 500.000 oder noch mehr. Ich habe mit dem Bilder versichert für 1 Million. Darum kann ich Ihnen gar nicht sagen, was da spezielle Erlebnisse waren. Für mich war das einfach Beruf und klare Grenzen.
Also sehr ein diskretes Geschäft eigentlich.
Ja, wenn man schon die Leute beratet, ich war ja da sehr gut ausgebildet, dann habe ich ganz das technisch beraten und habe das Produkt verkauft. Und darum habe ich auch Erfolg gehabt, weil ich das konnte dann genau auf den zuschneiden, was er braucht. Und wenn einer das nicht so gemacht hat, wenn ich das Gefühl hatte, müsste es machen, dann habe ich auf den Abschluss verzichtet. Dann haben sie gesagt, ja, ich habe zwar einen Hausrat für 500.000, aber ich will nur 200.000 versichern. Dann haben sie gesagt, das kann ich nicht verantworten. Wenn es bei dir brennt oder so etwas passiert, sei es in einem Unfall oder in deinem Leben, du brauchst das und sonst tue ich das nicht dir verkaufen. Und das hat sich auch gelohnt, wenn ich dann später mal gesehen habe, wo ein, sagen wir, invalid worden ist, wenn er eine rechte Lebensversicherung hat, wenn er eine rechte Rente hat, wenn er sich hätte auf das, was ich ihm hier verkauft habe, zurückberufen und dann auch die Leistungen gehabt.
Sie hören es persönlich. Wir sind heute in der Märthalle Alterinstadt am Bodensee. Meine Gäste sind der Herbert Lindemeyer, ist Versicherungsvertreter und Kunsthändler, und Esther Dobler, sie ist Bäuerin. Esther Dobler, wir haben ja vorne darüber geredet, wie das die Idee aufgekommen ist von dieser Märthalle Alterin, ein verrücktes Projekt. Zuerst ist ja eigentlich die Idee herum, dass Bauern würden da ihre Sachen verkaufen. Ist das einmal bis zu Ihnen dann gekommen? Ist der Herbert Lindemann mal aufgekreuzt bin und hat gesagt, du,
ja, der Herbert,
können wir gehen verkaufen?
Der Herbert war bei uns gewesen und das hat vielleicht manchmal das Problem, auch bei vielen anderen Sachen. Es ist nicht, der Druck ist nicht von den Bauern gekommen oder von den Produzenten. Wir sollten den Raum haben, wo wir können, unser Zeug verkaufen, sondern umgekehrt. Er hat eigentlich Lieferanten gesucht. Und wir haben natürlich einen Bauernhof gehabt, wir haben Milchproduktion. Ja, wir hätten ihm können Milch bringen können, aber das ist ja das Problem von Kühlung und so. Da ist ja, ja, und niemand geht kaufen Milch oder Milch kaufen. Also wir sind gar nicht in der Lage, zum Produkt zu liefern. Und es hätte dann auch einzelne gegeben, die gekommen sind. Aber, und dann braucht es natürlich eine gewisse Kundschaft. Also es muss ja schon eine gewisse Kundschaft dann immer da sein, damit auch etwas geht. Und ja, das ist einfach irgendwie nicht wirklich gut zusammengelaufen. Vielleicht sind wir Schweizer auch. In der Stadt sind die Märkte, glaube ich, gut besucht und gut sind. Aber da außen, ja, sind einfach nicht viel gekommen.
Ich musste ein bisschen umdisponieren. Und heute ist es ja vor allem ein Veranstaltungsort.
Ja, das ist es.
Heute müssen wir ausnahmsweise mal noch über die Anlegung von unseren Gästen reden. Das machen wir eigentlich sonst nicht. Die Esther Dobler hat eine wunderbare Tracht an. Das ist die Rheintaler Sonntagstracht. Ist das richtig?
Es ist ein Galler Wächtigtracht.
Oh, excuse. Excuse. Sie müssen ein bisschen beschreiben, wie die genau aussieht.
Also, das ist ein blauer Baumwollrock mit weißen Blümchen. Den gibt es im Thurgau ähnlich, im Zürich. Ist die Wächtigtracht ganz ähnlich. Dann ist es ein Schoss, also früher eben ein Abendschoss. Eine Bluse mit drei, also so Puffärmeli. Und das Fischü natürlich.
Das, ja. Das Fischü, das muss man sagen, das ist eine Art des Foulard, ja. Wo aber glismet ist.
Ja, Kunststück.
Mit so weissem Garn, oder?
Ja, ja. Mhm. Ja. Das ist eigentlich die Wächtigtracht. Und früher, also, wo ich noch Mädchen war, bei mir haben auch in dieser Tracht einfach ohne Fische und im Sommer auch ohne Bluse haben wir geheuert in denen. Da war einfach etwas rings gewesen, der Trachtenrock und Schoss und Bärenfüße.
Und wenn Sie jetzt mit Ihrem Trachtenchor auftreten, was haben Sie denn für eine Tracht an?
Meistens sind wir schon in dieser. Die ist einfach auch sehr bequem und ring. Und die Sonntagtracht, die hat dann da so Stickereien. Und ist natürlich ist Wollstoff und ist ein bisschen teurer. Und wenn man dann anschliessend an so einem Fest sitzt und so, ist es immer ein bisschen schwieriger. Aber so für kirchliche Auftritte und, oder reine Präsentation legen wir dann schon die Sonntagtracht auch an.
Und die hat doch noch, auf dem Kopf hat man doch auch noch etwas?
Ja, die sehr beliebte Radhaube. Meine Frauen sagen, ich kann nicht singen, wenn ich die Haube habe. Dann deckt man die Ohren zu und den Kopf tut mir weh. Das habe ich auch schon erlebt, wenn man so einem Trachtenfest stundenlang die Radhaube hat, dann tut es einem einfach den Fangen weh.
Also ist die schwer, oder?
Ja, sie ist nicht so schwer, aber man muss ja in den Haaren anmachen, dass das hebt. Aber sie hat hinten einen Goldboden und dann ist man einfach immer beliebtes Foto, sie ist schön. Und dann gefällt es der Frau auch gleich wieder.
Wie haben Sie eigentlich gelernt jodeln?
Also wir haben daheim viel gesungen und ist noch lustig, eben, gerade beim Melken hat der Vater immer gezaubert und ich habe immer das Gefühl, das Kind kann ja gar nicht singen, oder? Aber da war eben das Urige, wo Dackenburg und Zeller hatten einfach. Sie haben auch einfach das Gehör für die Halb- und Schrägtöne und wir haben einfach gern gesungen, oder? Beim Abwäschen, das hat es dann einmal erträglich gemacht, wenn wir miteinander gesungen haben. Und nachher bin ich ja eben, wie gesagt, jung da auf Tal gekommen. Und dann hat es da der Trachtenchor schon gegeben, der Trachtenchörli. Das sind 20 Frauen gewesen. Und dann habe ich die noch einmal gehört singen. Und dann habe ich gesagt zu meinem Mann, das ist genau das, was ich will, zu denen gehe. Und dann habe ich noch gar nicht gewusst, dass man da anstehen muss. Und dann habe ich gesagt zu der Leiterin, ich will bei euch singen, ich komme auch, wenn habt ihr Probe? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist nicht so einfach.
Da aber die nehmen nicht einfach jede, oder?
Nein. Aber ich war ja nicht jede und ich bin einfach gegangen. Und sie hat nicht den Mut gehabt, zu sagen, ja, eigentlich müsstest du noch zuerst irgendwie Prüfungen machen. Und ich bin einfach gesungen und... Jetzt 35 Jahre in dem Chörli. Seit 20 Jahren bin ich Präsidentin. Also, es ist wie überall. Es gibt zwei Personen, es gibt den Chef und eine Dirigentin. Wir haben es gut miteinander. Und ich sage immer, wir sind immer so gegen die 20, zwischen 18 und 20 Frauen. Haben das Problem nicht, dass wir zu wenig Männer haben, weil wir gar keine wollen. Haben durch da einfach schon ja, viel mehr Möglichkeiten. Man kann eben an einem Nachmittag singen, wo alle Männer am Arbeiten wären. Und ja, man hat einfach keine Eifersüchteleien. Also ich denke, man hat auch etwas zu. Ich kenne es auch von Jodelclub und so. Da, sobald zwei Geschlechter sind, gibt es dort ein Problem. Das haben wir nicht. Wir haben andere Probleme manchmal, oder? Und ich sage immer, wer im Trachtenchörl ist, muss ein bisschen einen Vogel haben. Dann vertreibt er die anderen auch besser.
Und man muss sagen, man kommt ja mit dem Trachtenchörl noch ziemlich in der Welt rum. Also sie sind zum Beispiel vom chinesischen Bauernverband auf China eingeladen worden. Mhm. Was haben Sie dort genau müssen machen?
Ja, Konzerttournee. Uns hat man gesagt, da hätte es den Saal mit 5'000 Leuten. Und gekommen sind dann vielleicht 400 und die anderen Stühle waren leer gewesen, aber es hätte zu viel Platz gehabt. Und wir hatten ganz gute Konzerte gehabt. Wir haben dann aber natürlich schnell gemerkt, dass man da nicht kann steif da vorne stehen, die Hände im Hosensack und drei Strophen singen. Da hat dann niemand mitgelassen. Da hat man dann ein bisschen verkürztes Verfahren gemacht. Da eine Strophe und dort zwei oder nur Jodel. Und da hätte man können, das Guckerzeit hätte man können 100-mal singen. Da haben sie immer Freude gehabt. Weil Guckuck kennen sie.
Aber die haben ja gar nichts verstanden eigentlich.
Also, nein, sie haben nichts verstanden.
Das hat nichts gemacht.
Nein, also immer natürlich auch sagen, wir sind so präsent auf der Bühne und strahlen so, dass doch etwas gehabt haben davon.
Und neben diesen Auftritten, nehme ich an, da sieht man ja schon auch etwas vom Land.
Ja, ich muss natürlich sagen, da wo wir waren, das ist bald 20 Jahre jetzt China. Und da war die Öffnung schon im Tun. Aber es hat an sehr vielen Orten nie Ausländer gehabt. Wo wir durchgereist sind, von Peking Richtung Harbin, das ist ganz an der Nordgrenze, in den Städten, wo wir waren, haben sie seit Jahren keine Langnase gesehen. Und der Tourismus ist erst angegangen da. Und jetzt wäre China ganz ein anderes Land, glaube ich, mittlerweile.
Herbert Lindemann, Sie haben gesagt, Sie seien immer sehr gerne gereist. Ist China mal ein Ziel gewesen?
Also mein Ziel war praktisch sehr viele Länder gesehen, vor allem auch Afrika und die orientalischen Länder. Und das habe ich in meiner Jugend teilweise gemacht. Und nachher habe ich immer mit meiner Frau eine Extremreise gemacht, jedes Jahr. Wir haben dem Kind können zu den Grosseltern gehen, die Hunde auch, und haben können 2 bis 3 Wochen weg. Und da sind wir dann immer in extrem bis in den Dschungel, auf Costa Rica, Mexiko, Brasilien, Venezuela. Einfach immer etwas ein bisschen Verrücktes. Also wir sind immer nebenan geflogen, ein Auto gemietet und losgefahren. Und dann geschaut, also nicht gebucht die Reise, und dann geschaut, was passiert. Und das war natürlich immer wunderbar gewesen, und wir haben dort auch viel erlebt. Und das hat man auch, natürlich habe ich als Versicherungsagent dann auch können über das reden, was ich erlebt habe. Ich habe dann die Länder teilweise zweimal durchreist. Und es ist immer wunderbar gewesen, wir sind immer sehr einfach gereist, wisst ihr. Wenn man da in den Dschungel fährt, plötzlich der Regen kommt, man bleibt hängen bleiben mitten drin, man konnte nicht mehr raus, die Flüsse sind hoch gewesen, man hat furchtbar schöne Erlebnisse gehabt.
Sehr abenteuerlich.
Sehr abenteuerlich, ja.
Und das also, ich das sehe, Ihre Frau ist wirklich sehr tolerant. Ja, was sie alles mit Ihnen schon durchgemacht hat, wirklich Chapeau.
Ja, da hat sie ja so müssen, aber es hat ihr selber auch immer gefallen. Je verrückter es war, ich hatte manchmal Angst gehabt. Sie nie. Man kann irgendwo im Dschungel in so Hütten schlafen, wo man Boden unten kann fahren. Ich weiss noch gut, man müssen Vorhänge, Mucke und Zeug. Ich habe immer gedacht, wenn nur nichts passiert, wenn ich nur wieder aus dem Keimzeug rauskomme, alle Flüsse, alles Wasser ist rundherum gewesen, die Fähre ist nicht mehr gelaufen. Ich hatte manchmal Angst bekommen. Sie nie. Sie hat sich immer wohl gefühlt. Und das war schon schön gewesen.
Ist das eigentlich, wenn man hier in dieser Bodenseeregion aufwächst? Mir ist gestern Abend aufgefallen, ich bin da ein bisschen spazieren am See. Und man hat ja teilweise das Gefühl, man sei am Meer, weil man sieht gar nicht eigentlich als andere Ufer. Also sind die Leute von da so ein bisschen, ich weiß nicht, brechen die gerne auf? Gehen sie gerne weg?
Ich glaube schon. Nicht? Die Bodenseeregion ist natürlich vom Wetter her, von dem starken Wetterwechsel, wie wir ja heute wieder erleben, gell, ist sehr geprägt. Mir gefällt das. Für mich gibt es kein wüstes Wetter. Das ist nicht, ob Sonne sich schneit oder regnet. Ich fühle mich immer da sehr wohl und bin natürlich mit dem See verbunden. Und das, ich hätte auch nie können einen anderen Ort gewohnen. Zuerst konnte man nicht mehr Häusle bauen, weil es keinen Boden gab. Und bin dann in Alter rausgekommen. Das war ja früher alles Schilfgebiet. Und die Gemeinde hat dann sukzessive ein Plätzchen aufgefüllt, wo man können bauen. Ich fühle mich sehr wohl in dieser Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Und da hat man auch immer das Gefühl der Weite. Gerade wenn man am See vorne steht, wenn man ins Bett geht, aufs Bänkli sitzt und so rausschaut, ist das ein wunderbares Gefühl. Und da haben sie heute Morgen erlebt.
Es ist wirklich so, ganz anders als an manchem See, sonst in der Schweiz, oder? Ja. Wo man immer sieht, dann ist es
ja, man sieht dann keine Ufer mehr.
Genau. Essen-Dobel, was bedeutet Ihnen diese Region? Ist der See für Sie auch so wichtig?
Ich muss jetzt lachen, als ich als junge Frau mit der Schwiegermutter von der Rebe raufgekommen bin, auf Buchbergstrasse, also wo man steinig Tisch führen geht, dann ist der See da so wunderbar blau und hat geräuselt. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, ist das schön. Dann hat meine Schwiegermutter gesagt, ja, aber das See ist nicht. Und sie hat recht gehabt. Sie hat recht gehabt. Also die Schönheit allein macht es nicht aus. Wir sind einfach alle paar Jahre irgendwie um 100 Ecken wieder dazu gekommen zum Reisen. Der Mann und ich, wir hatten ja 20 Jahre nie Ferien auf dem Bauernhof. Dann ist das China gekommen, dann ist Dänemark gekommen, dann ist sind wir in Potsdam eingeladen gewesen. Und dann ist mein Vater gestorben und ich habe das Gefühl gehabt, mit den paar Franken, die er da noch übrig, sind an dieser grossen Familie, da muss ich etwas Spezielles machen. Und dann sind wir irgendwie um 100 Ecken auf Kanada mit dem Körli auch, einen kleinen Teil vom Körli, und wir und in dem Kanada, in diesen Wäldern, da habe ich das Gefühl gehabt, da hockt der Vater noch immer. Und das war auch unvergesslich gewesen. Und da haben wir auch Auftritte gehabt in so deutschsprachigen Clubs oder Schweizer Restaurants und so. Und das war wunderbar gewesen. Und nachher, ein paar Jahre später, ist Brasilien. Ist plötzlich ein Lehrer auf uns zugekommen, will uns mitnehmen auf Brasilien. Wir müssten dort singen. Haben dort 1. August führen mit 10'000 Schweizer Abkömmlingen.
Mehr als da die Heimat.
Ja, mehr als wir je da gesehen haben. Und schlussendlich sind wir jetzt vor 2 Jahren in Südafrika gewesen, auch mit dieser Gesellschaft. Und da sind immer noch andere Trachtenleute mitgekommen, Musikanten. und Tänzer, Tänzerinnen. Und wenn ich so zurückschaue, ist nicht die Länder, die mich fasziniert haben, sondern die Gemeinschaft, wo wir waren. Wir haben es halt immer so gut gehabt in der Gruppe. Das sind so bodenständige Leute, die trachten Leute, die da mitgekommen sind. Und wir haben es einfach untereinander so gut gehabt und haben untereinander, miteinander, dann die Länder kennengelernt. Und ich weiss gar nicht, ob jeder dann gereist wäre ohne die
Ohne Leute. Das Trachtenchörli?
Ich glaube nicht.
Also das Trachtenchörli war ganz ein wichtiger Fixpunkt immer gewesen. Sie haben gesagt, sie seien 20 Jahre eigentlich nie in die Ferien. Mhm. Sie haben 5 Kinder aufgezogen, auf dem Bauernhof gearbeitet. Und gleich sind von diesen 5 Kindern 4 auch wieder Bauern geworden. Also irgendwie die Freude an dem müssen sie mitgegeben haben.
Ja, ich hoffe, es hätte mit dem zu tun. Es kann nicht so sein, dass alle gesagt haben, nur nie Bauern. Obwohl es ihnen vielleicht auch nicht immer gefallen hat. Es hat manchmal auch, wenn sie in Stalldienst hat es dann manchmal auch Reklamationen gegeben. Ich habe ja gar nicht wollen Bauern. Warum muss ich denn in den Stall? Und trotzdem, ja, wir haben der Älteste hat einen Milchbetrieb. Die zweitälteste ist in Bernbiet, Zersigen, geheiratet. Die haben so Ackerbau und noch Kühe und machen selber Käse. Mein Schwiegersohn ist ein begnadeter Käser. Und die dritte Tochter, die hat den Schafbauer geheiratet. Die lernt da grosse Schäferei. Und die vierte, das ist die nicht bauert, das ist die einzige, die Geld hat bei uns. Und der jüngste Sohn, der hat auch ums Verstrupfen wollen Bauer werden. Und der hat jetzt in Wolfhalden eingeheiratet und führt den Bauernhof mit seiner Frau zusammen.
Und die Tochter, die nicht bauert, ist Mechanikerin, hat sie
ja,
gelernt?
Ja, die hat ursprünglich Mechanikerin gelernt und jetzt ist sie aber im Einkauf. Die hat sich da aufgeschafft und aufgeschult und ist im Einkauf in der Leica. Und ja, ist für uns alle ein bisschen eine kleinere Bank.
Herbert Windemann, Sie haben auch 2 erwachsene Kinder.
Ja.
Was haben Sie denen wollen mitgeben?
Also, ich habe ja immer darauf geschaut, dass sie Versicherungsagenturen mal übernehmen und habe immer gesteuert, dass Versicherungen Freude bekommen. Sie haben dann die Ausbildung gemacht, Handelsschule, und haben dann beide zu meiner Überraschung zeitgenössisches Versicherungsdiplom gemacht, was ich mich gar nicht getraut hätte. Trotzdem ich ja sehr viel gewusst habe und alles, also ich würde sagen, ich habe alles gewusst über Versicherungen. Man hätte mir nicht können Fragen stellen, die ich nicht können beantworten. Aber als Diplom hätte mich nicht getraut. Da hat mich dann sehr überrascht, wo die Tochter auch mit dem Versicherungsdiplom heimgekommen ist. Sie war in Basel gewesen, in Basel, und mein Sohn hat es auch gemacht. Ich habe das sehr toll gefunden. Mein Sohn ist heute noch in der Versicherung. Ich habe mich dann spezialisiert auf den Badensee, auf die Schiffsversicherung. Und das ist dann immer grösser und grösser geworden. Weil die Konkurrenz hat den Badensee ganz vernachlässigt in Bezug auf Versicherungen. Und ich habe dann ein Produkt entwickelt, das prämienmässig günstig war. Und plötzlich sind wir führend gewesen. Und das führt mein Sohn größten Teil weiter. Er ist heute auch führend auf dem Badensee mit der Schiffsversicherung. Er macht nur noch Schiff. Und so sind die Kinder in das hineingewachsen. Heute ist meine Tochter ja geheiratet, hat dann sehr Freude bekommen an der 100-Wassermarkthalle. Sie managt alles, hat oben eine wunderschöne Galerie aufgebaut. Und sie ist heute für alles verantwortlich. Ich bin nur noch für die Reparaturen zuständig und alles, was nicht geht. Und schauen, dass es mit den Finanzen einigermaßen stimmt. Dass man also da, was wir einnehmen, wieder, also wir gehen es meistens, also nein, wir gehen es immer wieder raus, weil wir da müssen reparieren müssen. Denn da natürlich bauen haben. Und die Finanzschwierigkeiten können natürlich gewisse Sachen schon falsch bauen. Einfach so herwärts, zupflastern, mit Beton. Ja, wir müssen jetzt aufmachen. Da tun wir jetzt nicht verkupfern. Das kommt jetzt halt alles langsam führen. Und habe jetzt 10 Jahre lang sehr stark repariert. Aber ich denke immer, irgendwann ist es mal fertig. Und ich kaufe sofort ein Wohnmobil.
Ja. Sie sind ja eigentlich beide jetzt, ich sage es in Anführungs- und Schlusszeichen, im Pensionsalter. Ja. Und wenn man sie beide anschaut und weiss, was sie alles machen, muss man sagen, von Pensionierung ist überhaupt noch keine Spur. Sie, Herbert Lindemann, stehen jeden Morgen zwischen dem 4 und dem 5, haben Sie mir gesagt, stechen Sie auf?
Ja, wisst Sie, ich habe dann, wo alle gesagt haben, du bist jetzt so im Pensionsalter, habe ich dann das gedacht, ja gut, dann bin ich pensioniert und habe 3 Monate nichts getan. Bin also bewusst fischen gegangen, bin dort im Hafen gefahren, war dort und gefischt und habe Karpfen gefangen. Und dann ist mir das so verkleidet. Das ist dann so verrückt gewesen.
Also Ihnen ist es richtig langweilig gewesen?
Ja, furchtbar langweilig. Ne? Und ich hatte dann wohl dort noch etwas zu tun gehabt. Aber meine Tochter hat mir die grösste Arbeit ja abgenommen. Ich habe nicht mehr gross mitmanagen. Ich habe noch eine Buchhaltung gemacht. Aber auch dort hat sie den grössten Teil übernommen. Und dann habe ich gesagt, so, das geht nicht. Ich muss wieder etwas machen. Und dann habe ich halt wieder angefangen. Dann habe ich zufällig wieder mal den Rolf Knie getroffen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, mir ist schon ein bisschen langweilig. Ich würde gerne wieder Kunst verkaufen, aber ich bin einfach finanziell noch schwach. Wisst ihr, früher hat man schon gezahlt, man hat die Bilder gekauft und hat sie dann verkauft. Und dann sagt er, hör auf, du kannst holen, was du willst, kommst einfach und dann gebe ich dir Bilder, so viel du willst. Und dann kannst du es zahlen, wenn du es verkauft hast. Das habe ich gefunden, gut. Dort mal mein Büro wieder umbauen im Atelier und ich werde wieder Kunstausstellungen machen. Ich werde auch sonst noch irgendwelche Aktivitäten machen und ich freue mich wahnsinnig, wieder Kunst zu verkaufen. Auch 100 Wasser werden wir Ausstellung machen, wobei Bilder dort einfach im Einkauf sehr teuer sind. Nicht? Also das werde ich die Bilder nicht kaufen können, aber mit dem Rolf Knie ist das immer eine tolle Sache gewesen. Und ich würde behaupten, er ist heute noch der Künstler in der Schweiz, der einfach sehr beliebt ist und er hat ja immer... Er hat das letzte Jahr gar nicht geschafft. Er hat eine Auszeit gemacht, er hat mehr Zirkus gemacht. Da Jahr tut er wieder extrem stark malen. Also werde ich da wieder etwas machen mit ihm. Und das spielt das Alter keine Rolle.
Es geht einfach weiter.
Ja.
Esther Dobler, bei Ihnen ist es so, dass ein Sohn jetzt den Hof führt. Aber Sie sind natürlich immer noch gleich involviert. Aber ganz so früh aufstehen wahrscheinlich wie früher, müssen Sie nicht mehr.
Ja, ich bin nie gerne aufgestanden, aber das ist egal, ob es um 5 Uhr oder um 9 Uhr ist. Aufstehen ist immer ein bisschen. Aber ich bin noch nicht pensioniert, aber ich bin so im Unruhezustand. Wir helfen den Jungen, wo wir können, auf dem Betrieb vom Älteren, vom Jüngeren, von der Tochter zu Bern, wo es geboren ist. Ich bin natürlich sehr aktive Großmutter, wobei die Kinder werden immer grösser und brauchen das nicht mehr so. Aber als ich letztens in Bernbier war, habe ich mit ihnen gespielt und gesagt, hat es euch gefallen? Und dann hat die Gross gesagt, ja Gross, es ist nur schade, dass du keine Kinder hast. Oder auch... Wenn ich da der Tochter irre, wenn sie zu mir kommen, das Schönste, was ihnen passieren kann im Leben, ist, dass eine in die Stegen aufkommt und sagt, Grossi, ich komme so gern zu dir. Es ist auch eine Herausforderung. Manchmal denke ich, für die eigenen Kinder, ich hatte innerhalb von 10 Jahren 5 Kinder. Vielmal, und so viel Arbeit auf dem Betrieb, da ist vielmal auch etwas zu kurz gekommen. Bei den Grosskindern kommen alle diese Sachen jetzt ein bisschen... Ja, man kann es verwöhnen, man kann mit ihnen spielen. Und ohne, dass ich jetzt in dieser Zeit irgendwie oder trauern oder das Gefühl habe, alles macht man ja nie richtig, das geht gar nicht. Das ist nicht möglich.
Jetzt haben wir da seit dem 10. in dem speziellen Gebäude, dem farbigen Hundertwassergebäude diskutiert, wo nichts im rechten Winkel ist. Sogar der Fußgängerstreifen, muss man noch sagen, vor dem Haus, ist so rundlich. Könnten Sie sich vorstellen, bei sich zu Hause so eine Art von Architektur zu haben? Esther Dobler.
Wir wohnen in einem alten Bauernhaus. Und da ist etwa etwas schief. Und mangels eben flüssigen Betriebsstoffen können wir nicht alles renovieren und gerade machen. Also leben wir auch mit runden Böden und Decken. In einem alten Haus sehe ich jetzt das nicht.
Herbert Lindemann, haben Sie daheim auch schon ein bisschen angefangen zu blätteln?
Nein, ich habe daheim nicht angefangen. Wir haben ja sehr früh ein Haus gebaut. Dort habe ich sehr viel selber gebaut. Ich habe da selber verleiht. Ich habe sehr viel selber gemacht. Und jedes Mal, wenn ich denke, ja, das sollte man jetzt mal ändern, denke ich, nein, als ich hier vor 50 Jahren die Böden verleiht habe, die bleiben jetzt so. Da habe ich da schon gekämpft, den Wahnsinn, dass es so drin ist. Und dann lasse ich so, wie es ist und mache nichts dran. Und ich habe auch immer Angst, wenn die Schätzer kommen, gell, jedes Mal geht es wieder rauf und ich habe wieder größere Rechnungen. Ich mache nichts mehr an meinem Haus. Ich versuche, da, was wir einnehmen, dass wir mit dem können leben können, dass wir nach uns können etwas leisten können. Also verbauen tue ich nichts mehr. In dem Sinn, vor allem im persönlichen Haus. Es ist alt, aber es ist auch schön. Dort ein wunderschönes Alter. Wir haben sonnig, wir haben schön. Das lassen wir so, wie es ist.
Also am Haus wird nichts mehr verändert, aber sonst eben im Jahr werden noch ein paar Projekte angepackt in den nächsten Jahren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Ihnen beiden, dass Sie persönlich gekommen sind und ich wünsche Ihnen beiden viel Energie für alles, was Sie noch umsetzen wollen. Und ich wünsche allen noch ganz einen schönen Ostersonntag. Merci.
Das war es persönlich, die Radio-Talkshow auf der Seis. Heute direkt aus der Markthalle Alteri in Stad am Bodensee. Gäste von Anita Richner waren die Bäuerin Esther Dobler und der Initiator dieser Markthalle, der Herbert Lindemann. Technik Hedi Masoudi und Martin Weidmann. Ihr könnt die Sendung noch einmal hören, heute Abend wieder am Radio hier auf der Seis nach den 10 Nachrichten oder natürlich, wenn das ihr wollt, im Internet bei trs1.ch. Und das nächste persönlich heute in der Woche, das kommt live aus dem Foyer vom Stadttheater Bern. Gäste von Daniel Hitzig sind dann dort Pema Lobsang, der einen Knopfladen betreibt der Stadt Bern, und der Theatermacher Roger Nidecker.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.